Reingehört, ein Podcast der VRM. Auch anderthalb Jahre nach dem Start des Probebetriebs lassen die Störgeräusche der neuen Tina-Straßenbahn Anwohner in Darmstadt nicht los. Vor allem nachts hält der Vibrationslärm die Bewohner wach. Wie wollen der OB und das Unternehmen HEAG Mobilo dafür sorgen, dass die Darmstädter wieder schlafen können? Wir hören rein. Mein Name ist Emma Neuchel und bei mir zu Gast ist heute André Heuwinkel, Lokalredakteur vom Darmstädter Echo. Hallo André, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Tag Emma, hallo.
Ich hoffe, du bist nicht selbst betroffen und konntest heute Nacht gut schlafen.
Ja, die Nacht war relativ ruhig. Ich wohne auch nicht in Darmstadt, also von daher tangiert mich jetzt diese Problematik, könnte ich jetzt sagen, zum Glück nicht.
Zum Einstieg müssen wir, glaube ich, erstmal so ein paar grundlegende Fragen klären. Kannst du kurz zusammenfassen, was Tina-Straßenbahnen überhaupt sind und seit wann die in Darmstadt fahren und warum genau diese?
Also Tina, das ist ja erst einmal ein Apronym, also sozusagen ein Wort, das für sich steht. Das kann man auch ganz normal so aussprechen. Meint, ich sag mal, niederflurige Straßenbahnen nach der neuesten Generation, die dann auch stufenfrei und barrierefrei eingerichtet sind. Also es ist dann halt auch gerade für Menschen mit Handicap eigentlich ein sehr gutes Modell, das an sich ungefähr vor 4 bis 5 Jahren der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Also es gab damals in Berlin auf der InnoTrans, das ist eine Fachmesse für solche ÖPNV-Verkehrsmittel, und HEAG Mobilo und auch der ÖPNV-Anbieter in Basel, Stadler, die waren halt schon sehr schnell dabei, dort sich an Ausschreibungen zu beteiligen und haben sich dann eben für dieses Modell dort entschieden. Und ja, so kam das dann halt damals in die Gänge. Also es gibt insgesamt 25 Exemplare, die bestellt worden sind. Das hat dann ja 100 Millionen Euro gekostet. Und langfristig sollen sie eigentlich auf allen Linien zum Einsatz kommen. Das geht jetzt noch nicht auf allen oder an allen Haltestellen, weil nicht jede Haltestellenplattform sozusagen geeignet ist für dieses Modell, weil die auch länger sind als ältere Straßenbahnen, die in Darmstadt unterwegs sind. Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass natürlich auch Wirtschaftlichkeitskriterien dort eine große Rolle gespielt haben, weil, ich sag mal, das sind ja auch öffentliche Gelder, die dort zum Einsatz kommen. Also HEAG Mobilo ist ja ein Stadtwirtschaftsunternehmen, also eine städtische Tochter. Und Ausschreibungen sozusagen müssen ja auch nach Wirtschaftlichkeitskriterien erfolgen. Und zum anderen hat beispielsweise dieses Modell auch ein sehr hohes Passagiervolumen. Ich glaube, bis zu 272 Fahrgäste können darin Platz finden. Das wird sehr wahrscheinlich auch einer der Beweggründe gewesen sein, sich jetzt für dieses Modell zu entscheiden.
Echo Online hat auf dem Instagram-Kanal einen Post zu den Tinas veröffentlicht. Die Meinungen in den Kommentaren darunter sind eher gemischt. Einige Menschen aus Darmstadt, Ahalden und Kranichstein beschweren sich beim Darmstädter OB Hanno Benz und dem Unternehmen HEAG Mobilo über das Piepen der Türen und den sogenannten Vibrationslärm. Eine Anwohnerin aus Eberstadt hat erzählt, dass alles beben würde, wenn die Bahn bei ihr vorbeifährt. Was hat's damit auf sich?
Wenn die Türen schließen, dann muss es ja einen Warnmechanismus quasi geben für die Fahrgäste, als das Signal, die Türen schließen jetzt, es wird es gleich weitergehen mit der Fahrt. Das hat natürlich allerdings auch eine Schutzfunktion für Menschen, die in ihrem Sehen beeinträchtigt sind. Und da scheint es einen technischen Fehler zu geben, wo die Lautstärke des Pieptons nicht runtergedimmt werden kann. Er sagt selbst HEAG Mobilo, das ist zu laut. Und da ist man jetzt erstmal einmal mit dem Hersteller im Austausch. Das ist jetzt schon seit mehreren Monaten bekannt, aber es dauert halt manchmal länger, als es einem lieb ist. Der zweite Komplex, das ist ja nochmal dieses Phänomen des Vibrationslärms. Also das eine ist ja das Geräusch selbst, was eine Straßenbahn imitiert. Also die Abrollgeräusche, wenn die Gleise quietschen und so weiter, wie laut ist eine Klimaanlage, das sind ja so die unmittelbaren Geräusche. Das ist jetzt aber gar nicht das Phänomen bei den Tinas, sondern die Frage ist sozusagen, was kommt von diesen Erschütterungen an den Wohngebäuden der Menschen an? Ja, und da gibt es dann halt so dieses Schwingungsemissionsphänomen. Das geht dann so durch den Untergrund durch und dann kann das dann sozusagen an der Gebäudesohle und bis hin in die Innenräume eines Hauses dann ausschwingen. Und Emission ist ja sozusagen das, was ausgeht von einem Fahrzeug, und die Emission ist das, was ankommt. Und da ist es halt beispielsweise so, dass es, wie du gerade erwähnt hast, in den Stadtteilen Eberstadt, Ahalden, Kranichstein, dass es seit Beginn des Probebetriebs, und das war jetzt schon vor ziemlich genau anderthalb Jahren, sich aus diesen Stadtteilen wirklich die Beschwerden gehäuft haben, die dann sagen, also in unseren Wohnräumen ist die Vibration so stark, dass wir entweder tagsüber wenn die Vitrinen klirren und so weiter, dadurch belästigt werden, oder eben zu später Stunde, dass man halt in seine Nachtruhe gestört wird. Und ich bin einmal selbst in Eberstadt auch unterwegs gewesen. Also da hatten wir für eine Reportage mehrere Stadtteile aufgesucht, und in Eberstadt, das war ein etwas älteres Gebäude, schon, glaube ich, 150 Jahre alt, Da haben wir dann im Wohnzimmer drauf gewartet, bis dann halt eine Tina vorbeifährt. Und das ist wirklich, da gehen mehrere trockene Schläge durch das ganze Haus durch. Auch die Vitrinen haben da geklärt, beziehungsweise die Gläser in den Vitrinen. Und das spürt man auch physisch richtig.
Oh ja, so kein Wunder, dass die Anwohner da nicht schlafen können. Aus Darmstadt heißt es, dass die neuen Bahnen die Menschen regelrecht auf den Schlaf reißen. Beschweren sich Menschen in anderen Städten auch so drüber? Die Straßenbahnen gibt es ja jetzt schon in 6 in Europa.
Ich weiß wohl, dass die in Basel jetzt seit mehreren Monaten im Einsatz sind. Das ist eigentlich so das zweite prominente Beispiel, wo sich auch Anwohner beschwert haben und jetzt auch technische Messungen weiterhin durchgeführt werden, um einfach der Sache dort auf den Grund zu gehen. Man kann jetzt natürlich irgendwie das irgendwie schlecht auf Darmstadt übertragen. Es hängt ja auch sozusagen davon ab, wie ist das Quartier beschaffen, wo diese Straßenbahn durchfährt, welches Material zum Teil wird vielleicht auch beim Gebäude verwendet. Das kann auch ein Faktor sein. Deswegen sagt ja auch Herr Mobilo, diese ganzen Ursachen und Faktoren, die jetzt in dieses Phänomen reinspielen, sind nicht mal 1:1 übertragbar. Und in Basel ist man jetzt halt dabei, das zu messen. In Rostock, da sind sie erst vor, ich glaube, 2-3 Wochen angeliefert worden. Aber das ist auch alles nur erst in der Testphase. Das heißt also, wenn es dort zu Störungen kommt, dann wird erst dort eine Berichterstattung erfolgen. Und das Gleiche ist in Halle der Fall. Und dann gibt es noch 2 weitere Städte, aber da sind die noch gar nicht ausgeliefert. Das heißt also, Darmstadt ist tatsächlich im deutschsprachigen Raum das Beispiel, wo wirklich die Aufregung und auch die Vehemenz der Beschwerden am größten ist.
Wie schon gesagt, ist der Probebetrieb ja jetzt schon vor 1,5 Jahren gestartet. Da haben die Darmstädter sicherlich schon einiges unternommen, um weiter auf sich und die Probleme aufmerksam zu machen.
Ja, das erreicht uns natürlich über sehr unterschiedliche Kanäle. Das ist der ganz normale digitale Raum, der bespielt wird. Das sind ganz normale Leserinnen, Leserzuschriften, die uns per E-Mail erreichen. Das fing auch schon wirklich sehr früh nach dem Probebetrieb an, also nur wenige Wochen, dass uns dann Leserzuschriften erreicht haben. Schaut euch das mal an. Die sind auch eigentlich lauter als die anderen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich sage jetzt mal, der Mensch neigt ja auch so ein bisschen dazu, bei neueren Sachen irgendwie genauer hinzugucken, hinzuhören. Und da kommen einem Sachen vielleicht auch anders vor, als sie normalerweise sind. Ich habe es ja selbst erlebt, dass sie halt in Wohngebäuden zumindest lauter sind als ältere Straßenbahnen. Und ja, die anderen Kanäle sind dann halt auch, dass sich die Betroffenen dann direkt an die Verwaltung wenden. Da wird dann der OB angeschrieben, da wird das Mobilitätsunternehmen selbst angeschrieben. Es gibt Unterschriftensammlungen. Also es gab beispielsweise in Kranichstein nach eigenen Angaben 50 Betroffene, in Ahalgen waren es 32. Dann gibt es auch noch die Transparenzplattform Frag den Staat. Ich sage jetzt mal, dass diese Rückmeldungen, die geschehen so in verschiedenen Wellen, also es war Herbst 2023, als es anfing, sehr massiv, dann ein halbes Jahr später ging es dann weiter. Und jetzt vor wenigen Wochen hatten wir auch wieder erneuten Austausch mit Betroffenen, wo jetzt halt der OB sozusagen im großen Verteiler auch mitgenommen worden ist, sich der Sache dann nochmal anzunehmen, dann so sein politisches Gewicht, sage ich jetzt mal, in die Waagschale zu werfen.
Du hattest jetzt schon davon gesprochen, dass in anderen Städten schon Tests gemacht werden. Wie reagiert der Anbieter hier in Darmstadt darauf?
Also auch da muss man sagen, das ist in verschiedenen, oder das kann man nach verschiedenen Phasen betrachten. Zuerst sozusagen der normale Verweis. Es werden ja eigentlich alle Lärmnormen und Richtwerte eingehalten. Ich sage mal, es mangelt nicht an Regelwerken, aber gerade so diese Vibrationen, die werden da in den Gesetzen interessanterweise gar nicht so richtig umfasst. Da geht es dann halt aber tatsächlich so um die Phänomene, Klimaanlage darf irgendwie nicht zu laut sein oder die Gleisverschleißgeräusche dürfen nicht zu laut sein. Das wird da eigentlich eher berücksichtigt, aber jetzt nicht irgendwie dieser sekundäre Luftschall. Da sagt sogar die Deutsche Bahn, die ja abseits von Straßenbahnen ja der wichtigste Akteur ist, bei Schienenfahrzeugen, dass da eigentlich die Regelwerke entweder fehlen und eigentlich ja, vielleicht nochmal nachgeschäft werden könnte. Um nochmal zurückzukommen jetzt auf die Strategie des Unternehmens. Also wie gesagt, Schritt 1 mal der Verweis auf die Richtwerte, die eingehalten werden. Und dann irgendwann, wenn die Beschwerden immer mehr nehmen, hat sich auch Herr Mobilo, finde ich, in der Sache auch gut bewegt. Die haben dann sich technisches Know-how nochmal zu Rate gezogen, haben ein externes Fachbüro beauftragt. Das hat für die nochmal ein technisches Papier erarbeitet. Und Resultat daraus ist ja, dass jetzt in verschiedenen Wohngebäuden vor Ort jetzt nochmal Messungen durchgeführt werden. Es sind auch schon teilweise selbst an einigen Weichenstellen und so weiter auch schon technische Verbesserungen durchgeführt worden. Also da passiert dann schon quasi was, nur ich sage jetzt mal Gutachten, die müssen halt auch beauftragt werden, die müssen ausgewertet werden. Das dauert halt seine Zeit und deswegen ist auch der Unmut in der Bevölkerung so groß, weil natürlich die Hoffnung auf eine schnelle Lösung des Problems groß ist. Aber ja, da muss man sozusagen die Erwartungen halt leider auch ein bisschen enttäuschen anscheinend.
Jetzt hast du meine nächste Frage schon ein bisschen mit aufgegriffen, aber vielleicht, wie geht's weiter?
Also interessanterweise oder als ein Nebenaspekt kann ich zumindest nochmal erwähnen, dass eigentlich in der Lokalpolitik selbst das gar kein so großes Thema ist. Das ist tatsächlich eher in der Bevölkerung großes Thema. Es gab auch mal eine kleine Anfrage, ich meine, das wäre der von der linken Fraktion gewesen, die nun mal irgendwie gefragt hat, ja, wie sieht's denn eigentlich aus hier mit der Achslast und so weiter? Und da hat der Mobilitätsdezernent Paul Wandrei ist dafür zuständig, auch eine Antwort dazu geben, aber er kann jetzt auch nicht alle Karten auf den Tisch legen. Es gibt irgendwie wettbewerbsrechtliche Gründe, jetzt nicht alle Daten dazu zu nennen. Also es macht auch Stadler selbst nicht. Ja, zum Beispiel, wie viel wiegt denn überhaupt diese Tina? Ja, tatsächlich so, also auch der OB kann jetzt erstmal relativ wenig machen, weil er muss ja jetzt erstmal abwarten, was kommt denn jetzt eigentlich bei diesen ganzen Gutachten raus. Dann ist man natürlich auch im Austausch mit dem Stadtwirtschaftsunternehmen, aber die müssen für sich selbst ja auch erstmal die Maßnahmen ableiten. Was ist denn jetzt an Stelle X, Y die geeignete Maßnahme? Vielleicht ist das dann an Stelle Z anders und da müsste Jagmobilo, wenn das Gutachten ausgewertet ist, eigentlich so eine Art ja, Fahrplan, sage ich jetzt mal, für Verbesserung vorlegen. Was kann man wo machen? Es ist ja auch beispielsweise ein Tempolimit von der Anwohnerschaft als Wunsch geäußert worden, dass man nach 22 Uhr sagt, in bestimmten Bereichen kann man das vielleicht nicht auf Tempo 30 drosseln oder so. Aber da muss man erstmal schauen, ob das überhaupt dann die Ursache ist. Dann müsste nach meinem Dafürhalten eigentlich auch nochmal so eine Bürgerinfo stattfinden, wie es sie vor 4 Monaten schon einmal gegeben hat. Da konnten wirklich alle Fragen dann nochmal geäußert werden. Das ist auch schriftlich festgehalten worden. Und dann, wie gesagt, so ein Fahrplan für Verbesserungen in die Wege geleitet werden. Und dann wird man halt weitersehen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, das wird uns in den Sommer, Herbst auch weiter begleiten. Also davon kann man ganz sicher ausgehen.
Also heißt jetzt für alle erstmal warten. Hoffentlich wird dann eine Lösung gefunden, damit die Darmstädter wieder schlafen können.
Also das hoffen wir auch, das hoffen auch die Betroffenen. Wie gesagt, aber den einen Grund, den herauszukristallisieren, ist schwierig. Und das ist auch der Grund, warum sich das auch so sehr in die Länge zieht.
Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Reinhören. Falls ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut gerne beim Darmstädter Echo oder bei Echo Online rein. Wir verlinken euch auch noch weitere Artikel zum Thema in den Shownotes. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, folgt uns gerne und lasst eine Bewertung da. Vielen Dank dir nochmal, André, dass du dir die Zeit genommen und uns einen Einblick in das Thema gegeben hast.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
In der nächsten Folge geht es um die Zukunft des Journalismus. Sarah Grund hat Chefredakteur Tobias Goldbrunner zur sogenannten Road to Paperless interviewt und reingehört, was die Digitalisierung für gedruckte Zeitungen bedeutet.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.